Ja, ich sage auch nochmal schönen guten Morgen, herzlich willkommen, ihr Kinder Gottes, liebe Gemeindemitglieder, liebe Gäste, fühlt euch hier recht wohl. Wir haben heute ein Thema, das jeder verstehen kann, aber vielleicht nochmal zur Erläuterung, wir haben gerade so eine Predigtreihe, Erlösung praktisch heißt die, weil die Bibel ist ja nicht so zum Selbstzweck geschrieben, sondern sie soll uns etwas bringen, sie soll uns etwas vermitteln und sie soll uns bei unserem täglichen Leben helfen. Früher hat man ja eher daran gedacht, okay, hier auf der Erde musst du dich durchschlagen und wenn du dann gestorben bist im Reich Gottes, im Himmel, da wird dann alles besser. Aber als ich meine Bibel gelesen habe und ich hatte sehr gute Lehrer, da ist mir immer mehr klar geworden, dass das Evangelium für eine ganz bestimmte Zeit geschrieben ist. Für heute. Wir sollen heute in dieser Bibel lesen, uns Orientierung daraus holen, wir sollen uns das angucken und wir sollen gar nicht. Die Zeit, wo wir sollen, ist ja eigentlich schon vorbei. Wir dürfen daraus unsere Impulse nehmen, unser Leben gestalten und nach dem Willen Gottes leben. Und was der Wille Gottes ist, das müssen wir uns nicht ausdenken, sondern das steht auch in der Bibel. Der Wille Gottes ist zum Beispiel, steht da ganz klar, der Wille Gottes ist eure Heiligung. So, das nur mal so vorweg. Ich habe noch auf der Herfahrt einen Eindruck bekommen, den möchte ich heute, bevor ich zur Predigt komme, noch kurz weitergeben. Es ist ein persönliches Zeugnis. Ich habe das Gefühl, dass mein Mikrofon hier nicht so... Kann ich das ein bisschen näher ran machen? Ja, ist gut, alles klar. Ja, persönliches Zeugnis. Viele kennen mich ja nicht, auch schon gar nicht meine Geschichte. Als ich 5 Jahre alt war, wurde die Ehe meiner Eltern geschieden. Mein Vater war Wachtmeister im Bundesgrenzschutz, ein Mann, der Uniform trug, den ich als kleiner Junge, den ich also angehimmelt habe. Ja, der sah, das war ein richtig kerniger Typ, mein Vater, auch so Kämpfertyp und so. Und der sah eben schneidig aus und war auch zackig und so weiter und so fort. Ich habe ihn übrigens mein ganzes Leben in Uniform gesehen. Aber letztendlich, als die Ehe meiner Eltern mit 5 Jahren geschieden worden ist, kam ich dann zu meinem Vater und ich erlebte eigentlich, was das Gesetz ist. Ja, in der Bundeswehr, wo er dann kurze Zeit später hinging, also er hat im Bundesgrenzschutz angefangen, dann Bundeswehr, da war alles geregelt und so war es bei uns zu Hause auch. Ob man das glaubt oder nicht, bei mir im Spielschrank waren meine Spielzeuge aufgereiht in Reih und Glied. Jedes hatte seinen Platz und wenn mal eins umgefallen war, dann war schon Unordnung. Ja, so und auch mein Leben war sofort also richtig geregelt. Es waren ganz klare Anweisungen, das darfst du, das musst du, das sollst du und das darfst du nicht. Und wenn ich gegen irgendeine Regel verstoßen habe, das war früher noch so, das war nichts Böses, dann gab es was. Ich erzähle jetzt mal nicht, was es gab, aber es gab eine Menge. Aber das war auch ganz natürlich. Das habe ich auch so gedacht, ja okay, du hast was Falsches gemacht und jetzt kriegst du halt die Strafe dafür, das ist schon in Ordnung. Richtig sauer war ich nur, wenn ich nichts gemacht hatte und bestraft wurde. Das fand ich irgendwie dann merkwürdig. Die Geschichte geht weiter, 8 Jahre später kam ich auf eigenen Wunsch zu meiner Mutter nach Lübeck hier. Und also mein Vater hatte mich dann freigegeben unter gewissen Umständen und ich durfte bei meiner Mutter leben. Und da war alles genau umgekehrt. Ja, ich durfte alles. Ja, meine Mutter war so froh, dass sie ihren Sohn zurückgekriegt hat. Ja, und wenn ich mal gefragt habe, Mama, darf ich das? Und dann sagte sie, du darfst alles, aber pass auf dich auf. Ja, das war so waren ihre Worte, die sie mir mitgegeben hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich jetzt diese neu gewonnene Freiheit hatte, hat das nicht automatisch bedeutet, dass ich dadurch wesentlich mehr Mist gebaut habe oder über die Stränge geschlagen bin, sondern im Gegenteil. Ich wollte meiner Mutter, die mich so fürchterlich geliebt hat und die ich auch so geliebt habe, ich wollte der doch eigentlich keine Sorgen machen, keine Nöte machen. Ich wollte ihr ein lieber Sohn sein. Und selbst wenn ich alle Freiheiten der Welt hatte, die sie mir eingeräumt hatte, bin ich immer in den normalen Schranken geblieben und habe gesagt, ja, okay, ich will keinen Ärger machen, ich freue mich so, dass wir zusammen sind und das will ich genießen. Und im Nachhinein, 20 Jahre später, habe ich das ja alles mal wieder in der Bibel wiedergefunden, Gesetz und Freiheit. Ja, da habe ich mir das dann auch erklären können. Was ich aber eigentlich heute Morgen sagen wollte, und deswegen erzähle ich diese Geschichte, dieses Zeugnis. Ich muss ehrlich sagen, ich habe bei meinem Vater unter dem strengen Gesetz, unter seinem strengen Regiment, mehr gesündigt wie später unter meiner Mutter, als ich alles durfte. Das sind ja so Zusammenhänge, die sind einfach so, die werden ja auch in der Bibel so beschrieben. Und ich habe das also schon als kleiner Junge so erlebt. Und weil das auch für mich so ein einschneidendes Erlebnis war, bis dahin, bis zu diesem Datum mit einmal war das Gesetz, ja, das steht so und um 18 Uhr bist du zu Hause und wenn 18.05 Uhr nicht zu Hause bist, 18.10 Uhr gab es dann die Strafe und zwar sofort, nicht erst großartig aufgeschoben. So und dann mit einmal von einem Tag auf den anderen absolute Freiheit. Die mochte ich erst gar nicht annehmen. Ich habe gedacht, das ist ja merkwürdig hier. Ja, habe mich natürlich darin wohlgefühlt, aber irgendwie war das doch schon anders als wie vorher. Und ja, erst nach und nach habe ich mich an diese Freiheit gewöhnt und mich darin wohlgefühlt. Ende der Vorgeschichte. Erlösung praktisch Teil 4. Wir wollen heute die Predigt hören, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Wir wollen auch heute wieder etwas fast Unglaubliches hören aus der Bibel, aus dem Wort Gottes. Und wir wollen vielleicht auch ein kleines Geheimnis lüften, was uns so vielleicht gar nicht bekannt ist. Wir fangen wieder mal ganz harmlos an, ne? So wie das immer ist. So, das Leben fängt morgens an, man denkt noch an nichts Böses und dann geht's los. Heute sind wir mal angefangen, wie immer, mit Lobpreis. Ja? Und ich finde, Lobpreis, das ist für mich immer so der Punkt, wo Freude aufkommt. Ne? Wenn ich also morgens noch nicht gleich, meine Frau grinst schon, wenn ich morgens immer noch nicht gleich so der gut gelaunte, nette, ältere Herr bin, spätestens dann, wenn ich so nach und nach in den Lobpreis komme, dann kommt Freude auf. Dann kann ich lustig sein, dann kann ich auch schon mal morgens ansprechbar sein für Sachen, die ich mir sonst gar nicht klären möchte. Aber wie gesagt, Freude, das ist so ein Thema, was mich eigentlich seit vielen Jahren begleitet. Und ich empfinde es fast körperlich, wenn Freude abwesend ist. Und deswegen bin ich auch so ein großer Freund von Lobpreis, von Anbetung, weil da stellt sich automatisch diese Freude ein. Man muss daran nichts tun. Man muss nicht sagen, so und jetzt freuen und so. Nee. Sondern automatisch, man geht da mit rein, man ist dabei, man singt mit den Geschwistern oder auch wenn man zu Hause ist alleine. Und diese Freude stellt sich ein. Und das ist eigentlich mein Thema auch schon das letzte Mal gewesen, Freude. Wir sollen uns freuen. Das steht an vielen Stellen der Bibel. Ich bin ja auch immer noch jemand, der so das Erbteil meines Vaters in den Knochen hat. Das heißt also 101%ig. Ne? 100%ig war bei uns nie genug. 101%ig. Deswegen, wenn ich irgendwas mache oder lese, dann gehe ich erstmal ins Kleingedruckte und gucke, wie viel Mal kommt in der Bibel das Wort Freude vor. Oh, und dann wundert man sich. Doch, verhältnismäßig häufig. Die Gegenfrage, wie oft wird über Freude gepredigt? Naja, okay, über Sünde könnte ich 25 Predigten sofort auf die Reihe bringen. Freude müsste ich schon nachdenken, weil ich das letzte Mal so richtig eine schöne Predigt über Freude gehört habe. Gut, aber Freude hat auch etwas zu tun mit Erben. Und warum das so ist, will ich kurz vorlesen. Ich lese aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 12. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Also wenn das kein Grund zur Freude ist, die Vergebung der Sünden, dann muss ich schon lange nachdenken, was das noch übertreffen könnte. Denn sagen wir es einfach so, wie es ist, wir sind eigentlich Sünder. Egal, ob wir jetzt bekehrte Sünder sind oder Sünder, die noch nicht bekehrt sind, das steckt einfach so in uns drin, sagt man ja auch so schön. Und das sagt man nicht nur so, das steht auch in der Bibel. Die in uns wohnende Sünde verursacht vieles, was in unserem Leben nicht so glatt läuft. Naja, aber das von dem Reich und von dem Erbteil und von der Erlösung, das haben wir schon mal gehört in der letzten Zeit. Das Reich Gottes wird also, wie die Bibel das ganz klar sagt, ererbt. Es wird nicht erkämpft, es wird nicht erstritten. Das Reich Gottes wird nicht erarbeitet, es wird ererbt. Letztes Mal darüber ausführlich gesprochen. Und die Frage ist natürlich nun, wer sind denn nun die Erben? Gottes Heilige im Licht steht hier im Kolosserbrief. Gottes Heilige im Licht, das sind die Erben und das sind wir. Jeder einzelne von euch, der hier ist, ist einer von diesen Personen, die hier in der Bibel beschrieben worden sind. Und ich will es ganz ehrlich sagen, das kommt nicht von mir, weil ich heute gute Laune habe, sondern das steht so in der Bibel und ich gebe das einfach nur weiter. Ihr erinnert euch, ihr aber, liebe Brüder und Schwestern, in Anführungsstrichen und Schwestern, seid wie Isaak Kinder der Verheißung, Galaterbrief. Also wir gehören dazu. Ja, wir sind die Kinder der Verheißung, wir sind von denen der Kolosserbrief hier spricht. Und der Kolosserbrief, ich sage es gerne nochmal, mit Freuden sagt Dank dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Das Geheimnis im Glauben ist, Gott ist der Handelnde, Gott ist. Er hat uns hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist vollendete Vergangenheit. Er hat uns hineinversetzt. Nun ist es sicherlich für Menschen, die Jesus noch nicht kennen und somit zwangsläufig auch noch kein Verhältnis mit oder zu Gott haben. Ihr kennt die Bibelstelle. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also, man kann sich vieles einbilden, auch dass man ein gutes Verhältnis zu Gott hat. Wenn man Jesus nicht hat, möchte ich das mal sehr in Abrede stellen. Das heißt also, es ist für Menschen, die Jesus noch nicht kennen und zwangsläufig auch kein Verhältnis mit oder zu Gott haben, eine wichtige Frage, wie sie denn nun in den Himmel kommen können. Und deshalb hat Jesus das ja auch als Thema für seine evangelistische Kurzansprache im letzten Open-Air-Gottesdienst genommen. Wie kommen wir überhaupt als Menschen in den Himmel? Und die meisten Menschen meinen ja meist auch, dass das in den Himmel kommen eine Sache ist, die sich nach dem Tod ereignen wird und damit erst recht wichtig wird, wenn überhaupt nichts mehr geht. Ja, wenn wir nichts mehr geht, wenn wir uns bis zum Schluss angestrengt haben, wenn wir bis zum Schluss eisern durchgehalten haben und wenn wir bis zum Schluss dabei geblieben sind, dann haben wir die Chance, in den Himmel zu kommen. Das ist so die landläufige Meinung, natürlich nicht unter uns Christen. Tatsache ist nämlich, das Reich Gottes wird bereits bei unserer Bekehrung zu Jesus Christus ererbt. Und Gott selbst versetzt uns dann selbst in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und somit stehen wir vor einem weiteren Geheimnis des Glaubens. Wir sind bereits, während wir noch auf der Erde sind, hier und noch nicht im Himmel sind, sind wir bereits hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Vollendete Vergangenheit, sagt die Bibel. Und das sollten wir uns immer wieder klar machen. Wir, die wir immer wieder das Vaterunser beten, das Gebet, das Jesus seinen Jüngern übergeben hatte, dein Reich komme, wird gebetet in diesem Vaterunser. Und wann hat Jesus das seinen Jüngern gelehrt? Nun, er hat es ihnen gelehrt vor seiner Kreuzigung, vor seiner Erlösungstat für die Menschen, die er dann auf Golgatha selbst an sich vollzogen hat. Dann kam Karfreitag mit allen Konsequenzen für die Menschen, den Geschöpfen Gottes. Und die Grundlage der Erlösung für die Menschen war geschaffen. Sie war buchstäblich vollbracht. Und damit war das Heilsgeschehen Gottes in die entscheidende Phase getreten. Der neue Bund, das Neue Testament war besiegelt und in Kraft getreten. Und das Geheimnis des Glaubens steht bereits im Alten Testament bei Jesaja. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Da steht nicht, durch seine Wunden können wir bei guter Führung heil werden oder durch seine Wunden können wir irgendwann mal in das Reich Gottes eintreten, sondern durch seine Wunden sind wir heil geworden. Und das gilt auf jeden Fall für die Menschen, die sich zu Jesus bekehrt haben. Durch die Wiedergeburt bei der Bekehrung ändert sich blitzschnell der Status des Erlösten, des durch Gott Beschenkten. Der Status von der Macht der Finsternis als Kind des Teufels in den Status als Erlöster, als durch Gott in das Reich des Sohnes seiner Liebe hineinversetztes Kind Gottes. Das war genau das, was ich damals als Kind erlebt habe, als ich von meinem Vater zu meiner Mutter kam. Von einer Sekunde auf die andere, von einem Tag auf die andere, war ein Lebensteil abgeschlossen, Vergangenheit, und etwas völlig Neues ist in mein Leben eingetreten. Nun, erste Konsequenz, und das steht ja hier auch im Kolosserbrief: In diesem Reich des Sohnes seiner Liebe haben wir die Vergebung unserer Sünden. Wow, unglaublich. Oder Grund zur Freude. Also ich freue mich immer darüber, auch wenn ich immer versuche, nicht zu sündigen. Ich muss zugeben, ne Brille, es kommt ab und zu schon noch mal wieder was vor. Manchmal mehrfach am Tag. Ist halt so, gerade wenn man im Außendienst als Vertreter rumrennt. Man möchte eigentlich gar nicht, aber ne. Naja, aber die Freude dann immer zu sagen, ja Gott, ich weiß, ich habe wieder daneben gehauen, ich habe wieder nicht hundertprozentig die Wahrheit gesagt, sondern so und so weiter und so fort. Ja, und Gott vergibt. Ganz tolle Geschichte. Was mir immer manchmal nicht so gut gefällt, ist, wenn Gott dann noch sagt, okay, ich habe dir vergeben, aber jetzt geh mal rein und stell das wieder klar. Das ist ja peinlich. Ja, das ist ja peinlich. Ich weiß nicht, ob Sie mich richtig verstanden haben, Herr Dr. Lüdenscheid, aber ich muss Ihnen nochmal sagen, das und das ist eher so und so. Ne? So, ich werde inzwischen als abgebrühter Vertreter nur noch rot hier im hinteren Haarbereich. Man sieht mir das also nicht so im Gesicht an, aber es ist für mich immer eine peinliche Geschichte. Wahrscheinlich auch ein Grund, dass ich mich immer so anstrenge, nicht zu sündigen. Aber in der Regel lebe ich eben im Geiste, so versuche ich das immer wieder. Ich lebe im Heiligen Geist, ich lebe in der Freude, ich lebe einfach daran, ja, zu leben und das Leben so zu führen, wie Gott es sich so für uns vorgestellt hat. Also, unglaublich die Geschichte mit der Vergebung der Sünde oder Grund zur Freude. Und die Frage sei erlaubt: Wenn in Gemeinden die Freude ganz offensichtlich fehlt, sind sich dann die Menschen darin eigentlich im Klaren, dass sie bereits hineinversetzt sind in das Reich des Sohnes seiner Liebe? Hier und jetzt, heute, im Hier und Jetzt. Oder wartet man immer noch auf das Reich Gottes nach dem Tode, in dem dann ja alles besser sein soll und sein wird und hoffentlich auch alles geregelt ist? Ne? Bloß nicht schon wieder Freiheit, das ist ja zu viel. Da haben wir ja schon auf der Erde drunter gelitten. Kommt man klar mit diesem ererbten Reich, in dem die Vergebung der Sünden eine Normalität ist? Und zwar heute und hier, gestern, morgen, übermorgen, bis in alle Ewigkeit. Das ist ein Status, den wir nicht wieder verlieren werden. So steht es in der Bibel. Und die Konsequenz für die Gotteskinder, damit ist man dann automatisch auch Erbe. Und damit schließt sich der Kreis: Erbe des Reiches Gottes, dein Reich komme, beten wir im Vater unser. Und was kann es Schöneres sein, festzustellen, das Reich ist da. Das Reich des Sohnes, seiner Liebe ist da. Und ich stehe nicht draußen vor der Tür und ich stehe auch nicht am Rande, sondern ich gehöre in dieses Reich hinein. Ein großer Bogen zugegeben, der aber als Grundlage des Glaubens unverzichtbar ist. Wie will man sonst Freude in sich zulassen? Und weil das alles eine so entscheidende, wichtige Sache ist, deswegen sollen wir also zuerst und vor allem nach diesem Reich Gottes trachten, sagt der Chef selber, Jesus. Und das ist Gott so wichtig, dass er uns sogar alles andere zusagt, wonach wir uns täglich ausstrecken, worum wir uns täglich sorgen, worum wir täglich hinterherlaufen: Essen, Trinken, Kleidung, Lebensstandard. Für Gott ist es wichtig, dass wir uns über unseren Status, über unseren neuen Status, wer wir eigentlich sind in Christus Jesus, völlig im Klaren sind. Und ich erinnere an die Predigt von Stefan Nowak, der uns das ganz toll überliefert hat, wer oder was es bedeutet, in Christus Jesus zu sein. Und warum eigentlich, warum ist das für Gott so wichtig, dass wir unseren neuen Status genau kennen? Nun, wir sind erlöst. Wir sind teuer erkauft, zu teuer, um die Konsequenzen so einfach außer Acht zu lassen und zu sagen, nö, lass mal, brauche ich nicht, komm auch so klar. Wer seinen neuen Status in Jesus nicht kennt, wird wahrscheinlich immer so weitermachen, wie er es bis dahin gewohnt war. Alles, was er bis dato im Fleisch, also aus eigener Kraft zu erledigen versuchte, soll er im neuen Bund durch den Geist, durch den Glauben erledigen. Dazu sind wir erlöst worden. Dazu hat Gott einen neuen Bund mit seinen Kindern gemacht. den Bund der Gnade, im Gegensatz zum alten Bund des Gesetzes. Und wer seinen neuen Status nicht kennt, wird also immer so weitermachen wie vorher. Vielleicht forciert er seine Anstrengungen ja noch, weil er zwar vom Opfer Jesu gehört hat und nichts falsch machen möchte, er möchte auch nicht unwürdig leben. Und diese Menschen werden sich dann am Gesetz abarbeiten und sie werden sich am Gesetz müde machen und sie werden es nicht schaffen, sondern sie werden letztendlich am Gesetz scheitern. Ganz sicher. Denn genau dazu ist das Gesetz geschaffen worden von Gott. Dass wir als Menschen erkennen, aus eigener Kraft werden wir es nicht schaffen. Egal wie gut wir sind, egal wie sehr wir uns anstrengen, das ist ein, wie man heute so schön sagt, No-Go. Ja, aber ich möchte doch nur gehorsam sein. Ich will doch eigentlich nur Gott gefallen und einfach nur gehorsam sein Gott gegenüber. Dieter, was ist dann eigentlich mit deinem eigenen Gehorsam? Dieter, was ist mit deinem Gehorsam? Meint irgendjemand ernstlich hier, ich wäre gegen den Gehorsam für Gott oder gegenüber Gott? Weil ich immer so viel von der Freiheit rede und so das Gesetz immer in eine ganz besondere Ecke stelle. Meinte deswegen irgendjemand, ich wäre gegen den Gehorsam gegen Gott? Ich kann es jedem sagen, ganz sicher nicht. Ich bin weder gegen das Gesetz, wohlwissend, dass das Gesetz gut ist für die es gemacht ist, noch bin ich gegen Gehorsam gegenüber Gott. Nur es ist der Gehorsam aus dem Fleisch, gegen den ich bin, also unter Aufbietung aller eigenen Kräfte, denn das ist heute gar nicht mehr gefragt, jedenfalls nicht von Gott. Natürlich erwartet Gott auch heute von uns unseren Gehorsam, ihm gegenüber. Aber er erwartet Glaubensgehorsam, Gehorsam aus dem Glauben heraus. Wir sind dann gehorsam gegenüber Gott, wenn wir sein Wort hören oder lesen, es annehmen und glauben. Und das ist noch lange nicht alles. Der wichtigste Punkt kommt nämlich erst noch, das Wort glauben und es tun. T-U-N, die drei Buchstaben, tun. Sich auf das Wort draufstellen im Vertrauen, dass es hält und im Glauben danach handeln. Ja, aber wenn denn heute doch alles aus Glauben geschehen soll, ist denn so gar nichts mehr für mich selber zu tun? Wenn Jesus schon alles getan hat und meine Erlösung ein für alle Mal durch ihn vollbracht ist, bleibt dann gar nichts mehr für mich selbst übrig? Kann ich mich an keiner Stelle mehr profilieren? Kann ich überhaupt nichts mehr machen, um die Situation vielleicht sogar noch zu verbessern? Nein, so ist es natürlich auch nicht. Denn wir haben auch weiterhin Gegner, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben. Da ist zum einen der Teufel, der auch heute noch und ganz besonders auch nach unserer Bekehrung und nach unserem Wechsel aus seinem Reich der Finsternis in Gottes Reich des Sohnes seiner Liebe, der also auch heute noch umherstreift und schaut, wen von uns er verschlingen könnte. Da würde sich sein wohlgehütetes und festgebuchtes Opfer gerne wieder zurückholen in sein Reich. Ihm sollen wir widerstehen. Allerdings dadurch, dass wir uns wiederum den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Nicht indem wir uns heldenhaft gegen irgendwelche Kräfte der Unterwelt stemmen und dagegen arbeiten. Nein, im Glauben. Indem wir sagen, Teufel, du bist besiegt. Und wenn der Teufel uns, das ist auch so ein toller Spruch, den ich immer wieder gerne gehört habe, wenn der Teufel uns unsere Vergangenheit vorhält, dann halten wir ihm seine Zukunft vor. Ja, er wird im Feuersee landen. Und zwar mit allen seinen Kumpeln. Und ein weiterer Gegner für uns ist die in uns wohnende Sünde, eine fast personale Erscheinung in uns, die sich immer noch sehr gerne mit unserer eigenen Seele verbinden würde, um dem Geist Gottes zu widerstehen und unseren Geist möglichst klein zu halten. Diese in uns wohnende Sünde ist unser Hauptgegner, auch wenn wir oft geneigt sind, den Hauptgegner bei unseren fehlerhaften Geschwistern zu suchen und dann lieber sie kurieren möchten. Scheint manchmal auch einfacher, ist aber wesentlich schwerer. Und lassen wir uns nicht täuschen, dieser Kampf gegen die in uns wohnende Sünde ist auch nach unserer Erlösung durch Jesus Christus nicht gleich miterledigt. Das ist unser Kampfplatz. Und genau dort haben wir selbst etwas zu tun, und zwar ganz konkret. Denn über eins müssen wir uns im Klaren sein, auch als wiedergeborene Christen können wir in der ganzen Bandbreite sündigen, die zur Verfügung steht, wie vor unserer Bekehrung. Natürlich können wir bei jeder einzelnen Sünde jederzeit zu Gott, unserem Vater, gehen und um Verzeihung bitten. Und die Verzeihung werden wir auch bekommen. Aber wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, die Konsequenzen unserer Sünde, die werden wir tragen müssen. Denn das Gesetz Gottes bleibt bestehen, solange es diese Erde gibt. Das Gesetz von Ursache und Wirkung. Und das sagt einwandfrei, der Sünde Sold ist der Tod. Ursache und Wirkung. Sünde, Strafe. Beispiel, nicht unbedingt aus dem Neuen Testament, sagen wir mal eins aus dem Alten, weil wir das alle kennen. Der Mann nach Gottes Geschmack, David, schwängerte seine Liebschaft Bathseba. Und zwar nicht nur so, sag ich mal, weil er Spaß daran hatte, sondern nachdem er sogar ihren Mann dafür hatte umbringen lassen, um mit dieser Frau Umgang haben zu können. David wurde von seinem damaligen Propheten dieser Taten überführt und ging zu Gott, um sich durch sein Sündenbekenntnis Gottes Vergebung zu erbitten und abzuholen. 2. Samuel, wer es zu Hause mal nachlesen möchte. Gott vergab dann natürlich auch David, weil er zu ihm gekommen war und seine Sünde und Schuld bekannt hatte. Gott vergab David diese Sünde. Aber die Konsequenz, die musste David tragen. Bathseba wurde nämlich trotzdem schwanger und ihr gemeinsames Kind, ein unehelicher Sohn Davids, musste nach seiner Geburt sterben. Das war die Konsequenz aus der vorher getätigten Sünde. Und die Vergebung Gottes für diese Sünde steht völlig außer Zweifel. Das ist in der Bibel geschrieben. Gott hat David vergeben. Aber die Konsequenz aus der Sünde ist die Strafe, die darauf folgt. Der Sünde Sold ist der Tod, steht in der Bibel. Nicht immer führt eine Sünde gleich zum Tod, aber wir sollten uns dieser Zusammenhänge immer bewusst sein und keinesfalls mit der Sünde spielen. Und um dem zu entgehen, ist für uns von Gott nach unserer Bekehrung, nach unserer Erlösung, nachdem wir durch unsere Wiedergeburt einen neuen Geist bekommen haben und eine völlig neue Kreatur geworden sind, danach also ist für uns von Gott, für uns ein Leben im Geiste vorgesehen worden. Römerbrief, Galaterbrief, überall können wir das nachlesen, dass wir nicht mehr wandeln sollen wie früher, im Fleisch, in der Kraft, in der Anstrengung, sondern für uns ist ein Leben im Geiste vorgesehen. Ein Leben, was letztendlich in der letzten Konsequenz bedeutet, ein Leben ohne zu sündigen. Denn in der Bibel steht ganz klar und deutlich, wer im Geiste lebt, wird die Werke der Sünde nicht vollziehen. Aber sündigen selber bedeutet auch dann automatisch Rückfall unter das Gesetz mit allen Folgen und Konsequenzen. Und deswegen können wir so froh sein und uns so freuen, dass Gott diesen Ausweg geschaffen hat für uns, seine Kinder. Dass wir durch seinen Heiligen Geist, dass unser Geist angezündet worden ist, dass wir im Geiste leben können, dass wir durch den Heiligen Geist einen Fürsprecher haben, einen Anwalt, einen Lehrer, der uns in alle Wahrheiten einführt, der uns auch im Geiste hält und der uns ein Leben schenkt, wenn wir uns danach ausstrecken, wo wir Sünden vermeiden können und damit auch die Folgen der Sünden. Ja, und jetzt kommt dann endlich unser Part. Endlich, nachdem wir uns so viel schenken lassen mussten, können und sollen wir nun endlich auch mal wieder selber was machen und machen dürfen. Und deswegen möchte ich mal weiterlesen im Kolosserbrief, Kapitel 3, 1 bis 10. Seid nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was oben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Und jetzt kommt unser Part. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Gehorsam, Ungehorsam. In dem allen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Nun aber legt alles ab von euch. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Jetzt haben wir endlich mal einen Handlungsanteil, wo wir selber wieder aktiv werden können, nämlich wir dürfen diese Sachen, die in uns sind, töten. Ja? Wir sollen nicht mit ihnen rumspielen, wir sollen auch nicht versuchen, sie zu verringern, wir sollen auch nicht versuchen, irgendwie uns mit ihnen zu arrangieren, sondern das Wort, was in der Bibel steht, ist ganz deutlich, tötet diese Glieder. So, dem ist, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Gott ist in seiner Bibel sehr klar und deutlich. Und dann kommt der zweite Teil, immer noch Kolosser 3, von 12 bis 17, und wieder ein Handlungsanteil für uns. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertragt einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, mit Lobgesängen, mit geistlichen Liedern singt Gott dankbar in unseren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Tolle Worte, nicht? Und falls also bisher jemand noch gesucht hat, was er dann tun könnte, was er zu seiner Erlösung noch dazu tun könnte, zu seiner Erlösung kann er nichts mehr dazu tun. Aber wir haben eine Handlungsanweisung, was wir nach unserer Bekehrung machen dürfen, machen sollen. Und genau das hier ist in Kurzfassung des Evangeliums in Kolosser 3. Und es schadet nichts, wenn man das die nächsten 3 Wochen jeden Tag 3-mal liest. Das meine ich ernst. Das ist kein Witz. Ich bin ein witziger Typ, aber das meine ich ernst. Ja. Es gibt nichts, was so gut ist, wie genau diese Stellen, die man in der Predigt gehört hat, nachzulesen. Immer wieder, immer wieder. Und zwar so lange, bis sie in Fleisch und Blut übergegangen sind. Weil dann kommt automatisch der Zeitpunkt, wo man tatsächlich im Geiste leben kann, dass man diese Worte parat hat, auch wenn man gar nicht danach gefragt hat. Man kommt in eine Situation rein, man möchte eigentlich reagieren wie früher immer, man weiß aber, so soll ich nicht reagieren, was mache ich jetzt? Und dann sagt der Heilige Geist in dir, ja, hör mal, mein Lieber, lass das Wort Christi reichlich unter dir wohnen und mach dies, mach das und so weiter. Oder wenn man gerade mal wieder richtig sauer ist auf irgendjemanden, man hat vielleicht gerade eine richtige Abfuhr von seinem Chef bekommen und rennt mit hochrotem Kopf durch die Gänge, und dann sagt der Heilige Geist mit einmal so, tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Habsucht oder Bosheit, Grimm, Lästerung und so weiter und so fort. Und dann sagt man sich vielleicht, wenn man das im Geiste gehabt hat, okay, er ist ja nur der Chef und leider ist er noch nicht Christ, der kann wahrscheinlich gar nicht anders. Ja, wir müssen mal Entwicklungshilfe leisten. Wichtig ist aber auch wieder, dass wir, und wir neigen ja dazu, in Anstrengungen zu verfallen. Wichtig an dieser Stelle ist auch, dass wir das alles nicht aus eigener Kraft machen, sondern im Geiste. Und so kommen wir an die Römerstelle, die eine zentrale Aussage auch über meinem Leben ist. So auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt nun für Gott in Christus Jesus. Das ist unser Königsweg, den wir gehen dürfen. Wir stehen vor der Situation, eventuell sündigen zu können, zu wollen. Die Sünde schreit förmlich danach, dass wir irgendetwas tun, weil wir denken, dass da was Gutes bei rauskommen könnte. Vielleicht Lust gewinnen oder sonst irgendetwas. Und dann sagt der Heilige Geist, so auch ihr, so auch du, mein Sohn Dieter, halte dich dafür, dass du der Sünde gestorben bist und lebe nun für Gott in Christus Jesus. Will sagen, lass es einfach. Und da schließt sich wieder der Kreis zu meinem Zeugnis vom Anfang. Als ich in der Freiheit bei meiner Mutter gelebt habe, ich wollte nicht mehr sündigen, ganz klare Geschichte. Ich lebte jetzt für meine Mutter, wollte ihr nicht wehtun, ich wollte von ihr weiterhin geliebt werden. Ich habe damals nur noch gedacht, das hängt zusammen, Liebe und Wohlverhalten. Das durfte ich später auch erfahren, dass das nicht so ist. Meine Mutter hat mich sogar noch geliebt, als ich mit einer Luftpistole auf Kaninchen geschossen habe. Ja, aber wichtig ist, dass wir uns auch dafür halten sollen, dass wir der Sünde gestorben sind und nun für Gott in Christus Jesus leben. Und das hat einen ganz neuen Status, den wir dort haben. Und nach diesem Status soll es uns leicht sein, durch das Evangelium, durch das praktische Evangelium, ein Leben in Freude zu führen. Nicht in der ständigen Anstrengung, nicht ja, in Eigenregie, sondern einfach nur Freude über alles. Und wir haben das heute im Lobpreis gehabt, Lieder der Freude, ein Lied der Freude. Wir haben auch schon, deswegen habe ich das eben noch von André kurz abgefragt, wir haben auch schon dieses Lied gehabt, Anker in der Zeit. Es gibt ein Licht und so weiter. Es gibt ein ewiges Reich des Friedens, in der unserer Mitte lebt es schön. Und so weiter und so fort. Wollte ich nur mal darauf hinweisen, dieses Reich, die Frage ist immer, sind wir in diesem Reich angekommen? Oder sind wir noch im Alten? Oder sind wir Wanderer zwischen den Welten? Ja, heute mal Altes Testament, morgen wieder Freiheit, weil ich es nicht geschafft habe. Ja, aber die Bibel ist da ziemlich klar und deutlich und es hilft uns, bei unserer Erlösung praktisch gut und in Freude zu leben. Amen.